Wir haben ja so eine Floskel, man sagt ja Vater-Jokes, oder?
Mutter, ich kenne Mutterwitze, so deine Mutter und
Echt?
sowas,
Achso,
ja.
nein, nicht sowas, sondern dass Väter so
Also Dad-Jokes meinst du? Ah,
Dad-Jokes.
ja.
Sorry,
Aber
Dad-Jokes.
du bist die Königin der Dad-Jokes. Du bist
Ich
die
bin die,
Königin der
was wollte ich
Dad-Jokes.
hören? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331, das interreligiöse Podcast vom House of One. Ich bin Kybra und sitze hier heute wieder mal zusammen mit Maike und
Hallo,
Rebecca.
hi.
Toll, dass wir wieder zusammen sind. Toll, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen können. Und danke auch hier an den Senat für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, heute geht es um Väter. Wir haben ja in der letzten Folge bereits über die Mütter gesprochen, über das Muttersein gesprochen, über die Rolle der Mutter gesprochen. Und diesmal soll es um Väter gehen. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch vielleicht Parallelen sehen. Wir haben auch tatsächlich auch eine Folge zu Vatertag mal gemacht. Also für diejenigen, die es interessiert, können auch da nochmal gerne reinhören. Aber vielleicht ganz am Anfang. Vater, Väter, was kommt, welche Eigenschaften kommen euch in den Sinn, wenn man vom Vater spricht? Habt ihr da so, es können auch noch die Stereotype sein, oder was verbindet ihr mit Vater?
Ich denke auf jeden Fall an eine Menge. Also ich habe ziemlich viel im Kopf und ich glaube, weil meine Erfahrungen und meine Emotionen auch so voll sind und so vielseitig sind. Also einmal durch meinen eigenen Vater, aber dann auch durch den Vater meines Kindes, durch die Vätergeschichten in Anführungsstrichen, der Schriften, die Teil meiner Religion sind und meines Glaubens sind, aber auch durch, wie ich Väter erlebe in meinem Umfeld. Und da gibt es viele Assoziationen, die ich habe, von behütend, bestärkend, begleitend, über alleinlassen, über verantwortungslos, aber auch bis hin zu machtergreifend und machtausübend. Ich glaube, das ist so eine Palette, so ein Spektrum, das ich damit verbinde.
Wow, ja, kann ich voll nachvollziehen. Rebecca, hast du dem was irgendwie hinzuzufügen?
Eigentlich habe ich dem nicht so wirklich.
Okay, das
war's. Das war's mit der Folge. Danke fürs Einschalten. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde, du hast es tatsächlich sehr gut beschrieben. Wenn ich an Vater denke, dann muss ich irgendwie auch irgendwie so an eine bestimmte Rolle vom Vater denken, der in der Gesellschaft irgendwie auch dem Vater beigemessen wird. So, da gibt es eine Familie und der Vater ist der, weiß ich nicht, Gerüst der Familie und ist die Person und du sollte die Person sein, der die Familie zusammenhält und die Verantwortung quasi trägt, was ja nicht immer so ist. Wir haben natürlich auch Familien, die, wo der Vater nicht da ist, wo der Vater verstorben ist, wo es keinen Vater gibt. Und auch das sind Familien, die zusammenhalten können.
Das fand ich interessant, weil ich finde, ich habe oft eher das Gefühl, dass das Gerüst und wer die Familie zusammenhält gesellschaftlich, die soll die Mutter sein.
Aha.
Also nicht, dass das stimmt oder dass ich das unterschreibe, sondern einfach nur so, wie ich den gesellschaftlichen Diskurs manchmal mitbekomme. Und der Vater darf irgendwo so im Orbit wabbern. Weißt du, so. Und es ist irgendwie so da drüber und ist vielleicht so eine Autoritätsperson.
Ja.
Ich glaube auch, dass es meistens nicht stimmt, aber das sind so diese Verantwortung und das ist irgendwie monetär, also Geld und diese Sachen sind irgendwie wichtig, dass es von dem Vater kommt.
Ja.
Aber dieser Zusammenhalt, habe ich oft das Gefühl, dass es eher der Mutter zugeschrieben wird, oder?
Gebe ich dir eigentlich auch recht, da gibt es eine türkische Redewendung wieder mal.
Wie immer.
Du
solltest eigentlich einfach so Türkischkurse geben.
So. Und zwar sage ich es einmal auf Türkisch. Yuvayı dişik kuş yapar. Aber eigentlich ist diese Redewendung anders zu verstehen, aber ich übersetze es erstmal. Diese Familienzugehörigkeit oder die Familie wird von der vom weiblichen Vogel, von der Muttervogel quasi gemacht oder zusammengehalten. Und davon leiten quasi Türken ab, dass die Frau, die Mutter in der Familie, das Netz quasi, die Familie zusammenhält und die Familie zu einer Familie macht. Aber eigentlich ist es tatsächlich, glaube ich, auch so, dass der Mann hat natürlich auch eine Aufgabe. Es ist nicht so, dass er nur kommt und schaut, oh, es gibt Essen, oh, die Familie wurde zusammengehalten und ich gehe jetzt wieder. So sollte es eben nicht sein. Aber ich nehme das tatsächlich manchmal auch sehr krass in manchen, auch in der türkischen Kultur manchmal so wahr, dass der Vater so ein Vorzeige Familienzusammenhälter ist, aber eigentlich lastet es doch eher auf der Mutter.
Ich glaube, dass das eine der Herausforderungen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, mit dem wir uns alle, aber insbesondere auch Väter und auch Männer beschäftigen müssen. Und zwar, dass wir neue Bilder von Vätern schaffen. Väter sind abwesend in unserer Gesellschaft. Väter inszenieren, stilisieren und geben sich als herrschend und immer noch als patriarchal, auch in vermeintlich offenen oder modernen, in Anführungsstrichen alles gesehen, Familien. Wir sehen, dass junge Menschen, junge Männer sich nach diesem klassischen, traditionellen, konservativen Familienbild sehen und darin eben auch ein konservatives Bild des Vaters, sich selbst darin verorten oder sich sehen und dass sie sich weniger darin sehen, zu Hause zu bleiben, in Anführungsstrichen, die Care-Arbeit zu übernehmen, die Frau unterstützen, den Weg im Leben zu gehen. Das finde ich weiterhin besorgniserregend. Daher kommen wir, auch aus den Religionsgemeinschaften. Das tragen wir mit, aus vielen Kulturen, nicht aus allen. Wir haben ja auch Kulturen, die matriarchal geprägt sind, aber aus den meisten Kulturen und vor allem in unseren Religionsgemeinschaften, das tragen wir mit. Bis heute, immer wieder gibt es die vermeintliche Rückbesinnung darauf und deswegen glaube ich, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja. Und heute sind keine Väter hier, aber wir können trotzdem eine Menge zu Vätern sagen.
Total. Und was ich auch spannend finde, weil wir hatten ja die Mutterfolge gerade noch, mein Großvater kennt seinen Vater nicht. Mhm. Und wenn Leute das hören, sind die natürlich schon so, ah ja, schade, aber es ist so, okay, gut, keine Ahnung, so die halbe Welt hat keinen Vater. Meine Mutter wurde von ihrer Mutter verlassen als Kind. Und Leute reagieren so emotional darauf und so moralisch. Und das finde ich spannend, weil zum Beispiel, also ich kenne meine Oma nicht persönlich von der mütterlichen Seite aus. Und sie hört sich jetzt wirklich nicht an wie die tollste Person. Und ich will das überhaupt nicht in Schutz nehmen. Aber ich finde es einfach so krass, wie unterschiedlich das gewertet wird. Und auch so meine Mutter redet darüber, dass es natürlich was mit ihr gemacht hat. Und mein Opa, und das ist natürlich auch nochmal eine Generationssache vielleicht, und das ist auch nicht ihr Vater, sondern von der anderen Seite, tut immer so, aber er hat ja eine Mutter. Er hat ja eine Mutter und die hat ihm super viel Liebe gegeben und er glaubt eh, also ein Kind braucht eher eine Mutter als einen Vater. Total spannend, finde.
Total spannend. Ich finde auch, das Thema ist irgendwie auch irgendwo ein Triggerthema vielleicht auch für die einen oder anderen. Und ich merke auch, dass manche stereotypische Gedankengüter mich auch so ein bisschen triggern. Und dann denke ich mir aber, dann habe ich natürlich auch Bilder, die vor allem jetzt im religiösen Kontext, und da geht auch gleich meine Frage, über auch Väter sehe, zum Beispiel der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, er in seiner Ehemannsrolle oder Vaterrolle, haben wir auch einen Menschen, einen Propheten vor Augen, der zum Beispiel auch seine Kleidung näht. Eine Person, der auch zu Hause kehrt, eine Person, der auch mit den Kindern spielt und Zeit für sie nimmt und was ja eigentlich normal ist. Und aber genau, da möchte ich euch mal vielleicht fragen, wie ist es in euren heiligen Schriften? Wie kommen Väter vor? Und vielleicht habt ihr auch ein Beispiel, welche Väter vorkommen.
Genau, wir hatten ja letzte Folge, wenn ihr zugehört habt, oder zugeschaut habt, hatten wir die Imahot, die Mütter, und jetzt haben wir die Avot, die Väter. Und das sind Abraham, Isaak und Jakob. Und das sind sozusagen so die Gründerväter, Erzväter, sagt man auch auf Deutsch. Und die werden viel mehr beschrieben und wir wissen viel mehr über sie. Aber ich habe das Gefühl, dass aus meiner Lesart oder wie ich die Texte wahrnehme, nicht so viel unbedingt in Bezug auf ihre Kinder, wie sie mit den Kindern umgehen, dargestellt wird oder irgendwie erklärt wird. Aber das hatten wir auch schon in der Mutterfolge, dass ich ja meinte, dass da nicht so viel vorkommt. Väter sind auf jeden Fall unglaublich, also diese Geschichten sind schon sehr männerzentriert oft, habe ich das Gefühl. Und es ist auch selten, zum Beispiel, letzte Folge haben wir über Deborah geredet, die kinderlos ist. Und dann hatte ich erklärt, dass ihr einen Ehemann angedichtet wird. Könnt ihr gerne die letzte Folge nochmal euch anschauen. Und wir haben aber selten, dass einem Mann irgendwie eine Frau angedichtet wird oder dass einem Mann vorkommt mit und er ist Vater von so und so oder Mann von so und so. Aber bei den Frauen haben wir eher so dieses Tochter von, die Frau von und sowas. Das finde ich ganz interessant. Und wir haben ja über die weiblichen Bilder von Gott geredet, aber eigentlich kommt Gott mir oft in den Texten eher als Vater in Erinnerung. Es gibt auch zum Beispiel ein Gebet, Avinu Malkeinu, Vater, unser Gott, also unser Vater, unser Gott, was so sehr zentral ist. Und es gibt sehr viele Debatten immer darüber dieses Gott als Vater und was heißt das überhaupt und warum wird Gott nur als Vater verstanden und nicht als Mutter oder viel weniger. Und das finde ich immer spannend, auch so liturgisch, weil ich finde halt, vom Inhaltlichen her fällt mir das super schwer, wenn ich zu lange auf den Text achte, fällt es mir super schwer. Aber ich sehe auch, es sind einfach Bangers. Mhm. Also es sind richtig gute Bobs so und es ist halt
Sätze,
schwierig.
Sätze, meinst du?
Die Texte auch und mit dem Liedern und alles, das ist einfach, macht und alle können das singen und es ist halt schwierig, das dann umzuändern. Es geht jetzt eigentlich gerade zu weit. Ich weiß gar nicht, warum ich das angefangen habe. Aber ich habe jetzt auch so einen Ohrwurm von Avinu Malkeinu und bin einfach so, das ist ein richtig guter Song eigentlich. Einfach.
Wir können es dir verlinken.
Ja, wirklich. Ich mache mehrere Aufnahmen in die Shownotes.
Ja, danke. Ja.
Ja, da schließe ich ein bisschen an und möchte noch hinzufügen, dass wir natürlich, du hast das gerade schon gesagt, Rebecca, wir wissen viel mehr über Väter. Und das liegt daran, weil die Schriften weitergegeben, die Texte, die Inhalte, die Geschichten mit Gott in erster Linie weitergegeben und weitergetragen worden sind von Männern, zusammengestellt, aufgeschrieben, redigiert, kanonisiert worden sind. Also kurz gesagt und auf den Punkt gebracht, zum größten Teil von Männern gemacht, festgehalten, aufgeschrieben ist. Und es gibt keinen Schwerpunkt, der gelegt ist auf die Erzählung der Mütter oder der Frauen oder. Also wir wissen viel mehr über Männer, wir wissen viel mehr über Väter in den Schriften, in jüdischen und in christlichen Schriften. Und relativ wenig über die eigentliche Beziehung zu ihren Söhnen. Wir haben natürlich einige Geschichten, also wir haben auch schon über Abraham gesprochen, der seinen einzigen Sohn oder seinen Sohn opfern geben sollte. Da dürft ihr auch gerne nochmal reinhören, da haben wir schon ganz ausführlich drüber gesprochen, also streifen wir das an dieser Stelle nur. Darüber wissen wir natürlich Bescheid. Wir wissen auch, wie Väter reagieren, wenn sie ihr Erbe verteilen oder geben. Da haben wir auch mehrere Geschichten. Das sind eben die Punkte gewesen, die für die Menschen damals wichtig gewesen sind. Also das Erbe, Nachkommen. Aber es gibt vor allem im Zweiten Testament eine neue große Säule. Du hast Gott als Vater angesprochen, Rebecca. Das wird da ziemlich prominent. Ja. Also prominenter als im Ersten Testament. Also über 200 Mal, glaube ich, kommt Gott als Vater vor. Mhm. Und vor allem wird damit dieses beschützende, begleitende, gnädige, diese Attribute werden damit beschrieben, aber immer in Verbindung auch mit einer bestimmten Macht und Autorität. Mhm. Das darf man auch nicht verschweigen an dieser Stelle. Also das kommt im Zweiten Testament ganz stark raus, Gott als Vater. Unter anderem, weil Jesus selber Abba gesagt hat, also Gott Papa nennt. Das zeigt dann nochmal, geht dann eher auf so eine Beziehungsebene. Das finde ich ganz spannend, also zeigt dann nochmal die emotionale Verbindung auch. Gott selber sagt auch, du bist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, im Moment der Taufe, als Jesus getauft wird von Johannes. Und wir haben eben, finde ich, auch wieder vielfältige Väterschaften und Väterlichkeiten im Zweiten Testament. Also wir haben Josef, der nicht der biologische Vater von Jesus ist. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema und einen ganz wichtigen Punkt, der manchmal gar nicht so häufig diskutiert und debattiert wird. Und trotzdem erleben wir Josef auch als fürsorglich und caring und irgendwie begleitend. Er spielt da nur noch eine Nebenrolle, eigentlich voll schade. würde ich gerne mehr darüber wissen. Und es gibt interessante Bilder, also so gerade in der Kunst wird das oft aufgearbeitet und überlegt, Mensch, wie war Josef vielleicht in dem Moment der Geburt? Also ich rede jetzt von den Weihnachtsgeschichten. Dabei war er wirklich nur ein stiller Beobachter, wie das Frauen, werdende Mütter während der Geburt häufig erleben. Männer, die einfach irgendwie so daneben stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Oder ist das eben mit Absicht, weiß nicht, hat er Sicherheit gegeben, den Raum gegeben und gehalten, also davon wissen wir nichts. Wie auch immer, ich verästel mich jetzt hier so in Kleinigkeiten, aber auch im Zweiten Testament finden wir wieder verschiedene Formen, Beschreibungen, Assoziationen zum Vatersein und zu Väterlichkeiten. Und ganz prominent ist natürlich Vater Unser. Du hast gerade von dem Lied gesprochen, unser Gott, unser Vater. Das Vater Unser, das Gebet steht so in der Mitte des Zweiten Testaments. Aber auch die Geschichte vom verlorenen Sohn und der Vater mit den offenen Armen, der seinen Sohn so wieder empfängt. Und ich finde das eine ganz, ganz starke Geschichte, die ich auch nochmal hervorheben möchte, auch wenn viele sagen so, oh, voll langweilig. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu, aber dieses Attribut vom Vatersein, da kann ich sehr andocken. Mhm. Das sehe ich auch nicht nur bei Vätern, das sehe ich generell in Beziehung von Menschen zueinander, aber insbesondere die Menschen, die Kinder begleiten. Also, dass sie, was sie auch immer tun, du hast nämlich in der Mutterfolge über deine Mutter gesprochen, gesagt, wir waren so ein bisschen so ein safe place für meine Friends, egal was sie angestellt haben, sie konnten immer kommen. Und das dockt voll an diese Geschichte an den verlorenen Sohn. Und zwar die Arme zu öffnen, die Tür aufzumachen und zu sagen, du kannst immer kommen, egal was du getan hast. Können wir dann ja hinterher nochmal im Detail drüber reden. Also ich meine jetzt, also der Vater in dem Moment zu seinem Sohn oder die Menschen zu den Kindern, aber erstmal kannst du hier wieder herkommen, das ist dein Haus und meine Arme sind erstmal wieder offen. Das finde ich einen wichtigen Aspekt zur Vaterschaft, den ich gerne mehr in unsere Gesellschaft tragen möchte. Weniger judgy, weniger mächtig, weniger autoritär, sondern auf der Beziehungsebene.
Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem. Ist mir eingefallen. Ja. Der Erlkönig.
Genau.
Der Erlkönig. Genau. Aber Vater, ich finde auch, oder überhaupt, ich noch mal einen Gedanke zurück. Ich finde es auch toll. Wir haben ja vorhin gehört, die Kinder, die wurden mehrmals oder öfters über die Väter quasi beschrieben. Also, dass man gesagt hat, okay, du bist jetzt Tochter von. Und in der arabischen Sprache oder Kultur gibt es auch das in umgekehrter Form. Und zwar, dass der Vater nach dem erstgeborenen Sohn benannt wird. Dann heißt der Sohn zum Beispiel Talib. Und der Vater heißt Ebu Talib, also Vater von Talib. Und dann gibt es zum Beispiel
einen... Ja, aber auch als Kind wusste ich auch immer nicht, wie die Eltern von irgendjemandem heißen sollen. Das war immer
Vater
so...
Von.
Vater von.
Ja. Total. Ja, ja. Aber, genau, und jetzt, ich finde, da gibt es einen Gefährten des Propheten und er heißt Ebu Huraira. Und er ist einer, der die meisten Überlieferungen auch zu unserer Zeit getragen hat. Und Huraira heißt Katzen. Er hatte viele Katzen und er hatte eine große Liebe zu Katzen und deswegen heißt
mein Name die
der Vater der Katzen. Schön. Das finde ich auch total cute, oder?
Ja.
Und bezüglich auch den Väter in den Heiligen Schriften, gerade auch, weil du auch ein paar Namen genannt hast, wir sehen zum Beispiel auch Väter, die weinen. Väter, die stark sind, aber weinen. Und ich finde, in unserer Gesellschaft ist es manchmal so, oder es kommt so rüber, als ob Männer, das ist halt natürlich auch mit Männlichkeit und Bild von Männlichkeit ein bisschen zu tun, als ob sie nicht weinen dürfen, sie müssen immer stark bleiben und immer für alles sorgen und das Finanzielle. Aber wir haben auch gerade im Koranischen Väter, die weinen, Väter, die auch gerade nicht wissen, was sie tun sollen und wie sie das tun sollen und quasi überfordert sind mit Situationen. Und auch das ist Vatersein, finde ich. Und,
kannst du da eine konkrete Geschichte nennen? Weil das fände ich total spannend und finde das ganz wichtig. Ja. Gerade das gesellschaftliche Bild oder das auch, was wieder hochkommt.
Total.
Also im Kosmos dieser Manosphere zum Beispiel, diese wie sagt man das denn, maskuline Männlichkeit oder neue Maskulinität, das ist ja wieder eine, in Anführungsstrichen, Rückbesinnung auf vermeintlich traditionelle Männlichkeitsbilder, Stärke, Autorität, Dominanz, Versorger, das sind so diese Schlagworte, die fallen und wo sich viele junge Männer, nicht nur junge, auch Mittelalte und Alte, einreihen können und was für viele der einzige irgendwie logische oder auch Weg ist, den sie im Leben gehen wollen.
Ja.
Und dann finde ich eigentlich genau diese Geschichten auch aus den religiösen Traditionen so wichtig, um zu zeigen, guck mal, ist gar nicht immer überhaupt so gewesen, sondern es gab da auch schon andere Bilder. Welche Geschichten?
Jakob ist so die Person, die ich eigentlich meine. Jakob, der verliert eben seinen Sohn Josef. Was heißt verlieren? Er weiß eigentlich, dass seine Brüder ihm was angetan haben, aber kann in dem Moment nichts offenbaren oder eben ist eben hilflos und er weint so stark hinter ihm her, so dass er durch dieses Weinen sein Augenlicht verliert. dass er quasi blind wird durch dieses Weinen und durch diese Trauer, Traurigkeit. Und das sehen wir halt, dass das auch möglich ist, dass Menschen hinter jemanden weinen und traurig werden und in Kummer sind, auch Männer. Und genau, das finde ich, das sind so Bilder oder Erzählungen, die wir mehr in unser Alltag mitnehmen sollten und normal, dass wir normal halten sollten.
Das finde ich auch wichtig, dass Männer ihr trauen, von sich und ihren Emotionen und Gefühlen zu erzählen und dass sie da anknüpfbar sind und dass sie da damit gehen sie dann auf eine Beziehungsebene. Also sich zurückzuhalten und zu verschließen und nicht anfragbar zu sein. Häufig wird das ja gesagt, sie weinen weniger. Ich glaube nicht, dass nur Weinen die Tür aufmacht zu einer Emotionalität, sondern also Männer sind ja emotional, zum Beispiel Wut. Ja, also das erkennen wir, so erleben wir Männer, so dürfen Männer sein, aber auf einer emotionalen Ebene, also vielleicht auch in der Freude oder in der Trauer, im Mitgefühl, das auch zu verstärken und anknüpfbar zu machen, dass sie erreichbar sind in ihrer Emotionalität und in ihrem Wesen, in ihrem Sein. Die Abwesenheit bezieht sich ja nicht nur auf, also die Abwesenheit der Väter bezieht sich ja nicht nur auf die Abwesenheit im Alltag, im Familienalltag. Die Mutter ist präsent, überpräsent, muss überpräsent sein und Väter sind aber auch emotional abwesend. Und da würde ich sagen, da brauchen wir auch mehr Präsenz.
Es gibt auch noch eine andere schöne Geschichte, weil ich dachte auch daran tatsächlich, an dieses Weinen. Aber es gibt zum Beispiel auch im Bereschit wieder, da geht es um Esau, also oder Esav und Jakob und Isaak. Und zwar ist es diese Geschichte, wo Jakob sich verkleidet als sein Bruder, um seinen Vater dieses Segen abzugewinnen sozusagen. Und er, sein Vater sagt, nachdem er was gegessen hat von dem, was da serviert wurde, komm zu mir und küss mich. Und sei nah bei mir. Und das wird relativ oft tatsächlich auch beschrieben in diesen ganzen Geschichten, dass so Intimität zwischen Männern und auch Vätern und ihren Söhnen, die irgendwie so herzlich und auch physisch ist, was oft viele Leute, mit denen ich rede, reden zum Beispiel darüber, dass der Vater sie nicht richtig umarmen kann, sondern das ist immer so ein, auch so Männerumarmung, ich weiß nicht, die machen mich immer so ein bisschen beklommen, wenn ich die, also nicht alle, aber viele, wenn die dann so, es ist so ein Gewaltakt, sieht bestimmt richtig schlimm aus, wenn ich mir das gleich angucke später, wie ich das gerade gemacht habe, schrecklich, aber egal. Und das finde ich spannend auch wiederum, dass es in den Texten ist, aber dass daraus nichts gemacht wird, genauso wie du auch vorhin ja über da gibt es diese Möglichkeit in den Text, aber durch die Exegese, die so stark irgendwie patriarchal geprägt ist, wird das einfach so zur Seite gekehrt.
Ja. Es gibt auch im Zweiten Testament Geschichten über Väter, die für ihre Kinder bei Jesus anklopfen, also im doppelten Sinne oder also nachfragen, um Heilung bitten. Also das finde ich, hat für mich auch einen Aspekt von Care-Arbeit. Mhm. Also sich auf den Weg machen und sich dafür einzusetzen, dass das Kind wieder gesund wird. Das liegt häufig immer noch bei der Mutter, einfach dadurch, dass sie anwesender ist, ne? Also Arztbesuche und Termine einzuhalten und so weiter. Aber sich eben loszugehen, alle Möglichkeiten zu suchen und dann war Jesus für einige die letzte Möglichkeit und zu fragen, mein Kind ist krank, das braucht Heilung, kannst du heilen? Finde ich wichtig. Man liest zum Beispiel aber auch, dass Paulus selber sich als Vater empfunden hat und beschrieben hat für die Gemeinden. Mhm. Das finde ich auch nochmal eine interessante Beschreibung. Und vor allem, welche Aspekte da aufgemacht werden. Und ich kann das ein bisschen verstehen, und zwar jetzt auf einer sehr persönlichen Ebene, denn ich habe manchmal auch so mütterliche Gefühle gegenüber meiner Gemeinde. Also wenn ich nicht da bin und ich weiß, da ist jetzt ein großes Konzert und ich kann nicht dabei sein oder ich bin nicht dabei, dann denke ich immer, oh, hoffentlich geht das alles gut und hat der daran gedacht. Und dann rufe ich nochmal an und frage, ach, wir dürfen, wir müssen nicht. Also it's my thing, I know, da muss ich auch dran arbeiten, aber ich gucke dann immer von meinem Balkon, sehe ich immer den Kirchturm, dann gucke ich immer, ob alles gut ist. Oder so, haben die auch die Kerzen ausgemacht? Und also ich habe da richtig so eine...
Verantwortungsbewusst.
Ja, aber so irgendwie auch auf so einer emotionalen Verbundenheit auch, ja, weil mir der Ort wichtig ist und die Menschen. Und wenn Paulus das so meint, kann ich damit anknüpfen. Wenn er
fürsorglichen Ebene,
Wenn er es in einem herrschaftlichen und patriarchalen Sinne meint, kann ich daran nicht anknüpfen. Mhm. So empfinde ich mich nicht. Also ich empfinde mich nicht, dass ich da sitze, also könnt meine Gemeinde fragen, dass ich da auf dem Stuhl sitze und dann halte ich die Audienz. Man kann dann zu mir in die Stube kommen und bitten um Erlaubnis oder worum auch immer.
Können wir dir so einen Stab besorgen?
Genau. Und das Witzige, oder nicht witzig, interessant ist ja, dass es die Verbindung dann in der institutionalisierten Kirche gegeben hat.
Ja.
Also, dass dieses Väterliche, das Patriarchale, dieses Herrschaftliche, diese Macht ausgedrückt wurde und auch implementiert wurde in das Amt, in das Pfarramt oder in das Priesteramt.
Mhm.
Dass man ja, dass auch Gläubige häufig zum Priester gesagt haben, Vater, ich bitte um ein Gespräch. Ich finde es einerseits schön, dass wir uns in der christlichen Tradition als Geschwister bezeichnen. Also das gibt ja nochmal eine andere Verbundenheit.
Und das macht man ja.
Ist nämlich am
in den mischen Räumen auch so, ja.
Und habe aber hadere ein bisschen damit, den Priester Vater zu nennen.
Mhm.
Ich finde es interessant, dass Pfarrerinnen
nicht Mutter genannt werden.
Mutter angesprochen werden. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde und wie ich das finden würde, aber
Mutter Teresa ist mir eingefallen, aber das ist wieder was anderes, oder? Also nicht direkt, das ist ja.
Aber das finde ich auch spannend, weil das ist ja eine Frau, die keine biologischen Kinder hat.
Ja.
Und da muss ich sie aber trotzdem als Mutter ansprechen.
Damit sie
kommt es mir manchmal vor. Also ich finde das irgendwie bizarr.
Ja.
Tatsächlich, ich weiß nicht, wie
die. Damit sie überhaupt einen Wert hat, meinst du das?
Ja,
dass
es so ein Ehrentitel ist, das ist aber dann wichtig. Ich könnte sie auch ganz anders nennen.
Ja.
Also ich könnte 1000 andere Ehrentitel nehmen, aber dann ist dieses Mutter für eine Frau. Und ich meine, Mutterschaft ist auch nicht nur biologisch offensichtlich, darum geht es mir nicht. Aber ich finde es spannend, dass es nochmal wieder dann trotzdem in eine Rolle, in eine andere Rolle reingeschoben wird.
Mach du. Ich kann zurückhalten.
Es macht, glaube ich, dramatisch, aber nicht so super viel Sinn gerade, um ehrlich zu sein. Aber was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob ich das auch schon vielleicht mal erwähnt hatte. Ich habe letztens diese Graphic Novel gelesen, Die Frau als Mensch, am Anfang der Geschichte von Uli Lust. Und es gibt zwei mittlerweile, also das Neue ist mittlerweile rausgekommen. Da bin ich auf das erste gestoßen auch. Und sie beschreibt halt, dass es in vielen Kulturen, weil wir auch über dieses Matriarchat und so geredet habe, am Anfang kein Verständnis von Vaterschaft gab, weil man ja nur die Person mit dem Uterus sieht, wie sie schwanger wird.
Ja.
Das heißt dann aber, also und dann wusste man halt nicht, wer der Vater ist, weil gegen nicht unbedingt alle Völker sich immer in so monogamen Ehekonstrukten irgendwie bewegt haben, sondern halt die ganze Sippe, die ganze Familie war halt der ganze Stamm. Und dass da dann aber auch ganz andere Vorstellungen von Vaterschaft gab, im Sinne von, dass es trotzdem sehr fürsorglich war, aber es wurde sich halt dann um alle Kinder gekümmert. Was mir auch nochmal eingefallen ist, als du vorhin über Josef geredet hast, weil das ja heutzutage oft als so großes, das Schrecklichste ist und irgendwie, dass so ein Vater so Kinder aufziehen soll, die biologisch nicht seine sind. Ja, daran musste ich gerade denken. Aber ich weiß nicht, ob es thematisch so richtig gepasst hat.
Das ist egal. Das passt.
Zum Thema passt es auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch was Ambivalentes aufmachen. Ja. Und zwar das Vaterunser, das Gebet der Christenheit. Ja. Du hast vorher in Banger gesagt. Es ist auch ein Banger.
Was ist ein Banger?
Ja.
Ein guter Song.
Also es ist einfach...
Eingehender Text.
Ja, der Text ist auch gut. Du kannst es mitsingen.
Alle kennen es.
Das ist so.
Und aus der feministischen Theologie gibt es berechtigterweise kritische Anfragen zu diesem Gebet.
Ja,
denn wir haben schon über die problematischen und kritischen Seiten der Vaterschaft gesprochen, ganz am Anfang auch kurz über machtvolle, gewaltvolle Dimensionen. Mhm. Und Menschen, die ein problematisches, schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater haben, haben Schwierigkeiten, Gott Vater zu nennen. Und das muss in einem machtsensiblen Gottesdienst bedacht werden. Also, dass es die Möglichkeit für Gläubige gibt, Gott auch mit anderen Namen anzureden. Und das macht jetzt etwas auf. Du hast das vorhin mit dem Lied so schon ganz gut beschrieben. Und zwar einerseits finde ich, sehe ich vieles an der Tradition, was ich schätze. Und ich persönlich kann sehr gut das Vaterunser beten. Und ich möchte gleichzeitig aber auch die Tür offen lassen, für mich selber, aber auch für andere Menschen, andere Angebote zu schaffen. Je nach Kontext, je nach Gottesdienst und so weiter. Bei einer Beerdigung bete ich das Vaterunser so. Ja, also häufig, weil das das Einzige ist, was die Menschen, wenn das zum Beispiel kirchenferne Menschen sind, wo sie noch anknüpfen können, denen jetzt die christliche Bestattung wichtig war. Oder dem Menschen selber, der bestattet wurde. In einem experimentellen Gottesdienst, bei unseren queeren Gottesdiensten, sprechen wir nicht das Vaterunser, mhm, sondern da sagen wir zum Beispiel Gott unser oder Gott, die du bist, Mutter und Vater. Oder man kann auch Elter unser sagen, einfach um die Elternschaft Gottes, also auf dieser Ebene zum Beispiel zu beschreiben. Damit will ich nochmal deutlich machen, es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, dass nicht das eine das andere ersetzen soll, sondern dass immer die Diskussion darüber wichtig ist, dass wir uns eine Offenheit und auch eine Beweglichkeit bewahren, dass wir uns auch schätzen, wenn wir in bestimmten Traditionen bleiben. Mhm. Ja, ich kann das auch verstehen, wenn Menschen sagen, ich bin damit groß geworden, ich sehe die kritischen Punkte, aber ich brauche es. Für mich liegt da ein Wert drin, das kann ich auch stehen lassen. Also es gehört auch zu einer Diskussion dazu. Und genauso ist es wichtig, dass wir, oder jetzt aus einer kirchlichen Perspektive, christlichen Perspektive, beweglich bleiben und ja, das auch machtsensibel betrachten können.
Also gerade dieses Bild mit Gott als Vater haben wir ja als muslimische Menschen nicht. Aber wir haben natürlich auch andere Ansichten oder überhaupt Väter, die auch so im Koran vorkommen. Und wie es im Koran vorkommt.
Ja, das finde ich jetzt sehr spannend.
Es gibt keine.
Ich hätte eine falsche Antwort gegeben. Ich hätte gedacht, wenn ich bei Wer wird Millionär sitzen würde und es käme jetzt die Frage, wird Gott im Koran als Vater beschrieben? Würde ich sagen, ja.
Okay, nein.
Hä, was habe ich denn über 100 Folgen, warum habe ich denn zugehört? Über 100 Folgen, warum fällt mir das erst jetzt auf?
Weiß ich nicht. Bei so einer Situation kannst du ein Telefon...
Ja, genau. Rache auf jeden Fall, ne? Also so
männlich,
Rachama,
das schon, sowas genau, ist schon... Genau. Also genau, direkt als Vater wird er nicht angesprochen, aber Gott, der Gott, also männlichen...
Grammatikalisches
Geschlecht, ja, das schon, ja. Vielleicht war das irgendwie im Kopf, weiß ich nicht.
Naja. Vielleicht, weil ich das damit verbinde und verknüpfe, aus meiner Tradition heraus.
Genau, das kann gut sein. Aber wir haben natürlich auch, ich finde, und da ist jetzt ganz wichtig, dass manchmal Kultur und Religion so ineinander geht, aber eigentlich hat man dann kulturelle Aspekte im Kopf, die aber im Religion gar nicht so vertreten sind. Ich sehe zum Beispiel im Punkto Abraham und der Kurban-Geschichte, der Opferungsgeschichte bei uns, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, bei uns ist es ja Ismael, der Sohn, der aufgeopfert werden soll. Und hier ganz spannend, Abraham geht zu Ismael und sagt und fragt ihn, was denkst du darüber? Ich habe so ein Gelübnis zu Gott gesprochen und ich soll dich opfern. Ich wurde daran erinnert, was hältst du davon? Und nicht dieses nach dem Motto, das wird jetzt so sein. Ganz ruhig, Kübra. Also weil manchmal vermittelt man Vater sein auch irgendwie damit, dass er das Sagen hat und irgendwie so mit der Faust auf den Tisch und Ende, basta, ohne irgendwie nachzufragen. Und wir haben eigentlich hier ein Vatermodell, der nachfragt und überhaupt die Meinung des Kindes einholt. Und gerade auch, wenn es um Extremismus geht, sehen wir auch oft, dass gerade, das ist jetzt natürlich jetzt nicht immer so, aber häufig, dass gerade die Männer vor allem dazu neigen, extremistischer zu werden, die keine gute Beziehung zu ihren Vätern haben. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen Zuneigung, Liebe zu den vom Väter zu den Kindern gehabt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch enorm wichtig. Und das prägt uns, glaube ich, auch, egal ob es jetzt von Mutter oder Vater kommt, überhaupt die Liebe, die wir von unseren Eltern bekommen oder wir als Eltern unseren Kindern geben, spielt, glaube ich, eine enorm wichtige Rolle im Erwachsenensein des Kindes dann auch, weil das einfach uns prägt.
Spannend, also dann habe ich wirklich was Neues gelernt heute, weil ich hätte gesagt, ja, ist bestimmt einer der 99 Namen Gottes. Da hätte ich gedacht, da kommt vielleicht Vater vor. Okay. Interessant. Und dann
Eltern möchte ich auch sagen, auch nicht? Also gar keine Eltern.
Das sind die Eigenschaften hauptsächlich. Und
also sowas wie Barmherzigkeit, Gnade.
Genau, weil Liebe. Rahma, das hatten wir ja letztes in der letzten Folge auch, dass es von der Gebärmutter heißt auch Rahim. Und das kann man da ableiten, ja. Aber so direkt Mutter oder Vater kommt nicht vor.
Nee. Interessant, denn König kommt das, vor, das Problem das jetzt im Christentum ist, dass dadurch, dass der Begriff Vater im Zweiten Testament so prominent, also so häufig vorkommt, also Gott als Vater auch, dass Väter oder Vatersein näher an die Göttlichkeit herangebracht worden ist und daher dann diese Autorität auch begründet wird, ne? Oder manchmal ja gar nicht bewusst, sondern auch so unbewusst. Also der Vater in der Familie, der auch der Hüter, Bewahrer der Religion, des Glaubens ist, der angefragt wird, wie hat was zu laufen und was ist die richtige Auslegung oder Interpretation, wie wird die Religion weitergegeben und wie wird sie gelebt und gefeiert und so, weiß der Vater besser als die Mutter, weil sie ist ja nur eine Frau, also jetzt mache ich es mal in Anführungsstrichen ganz extrem, und auch mehr und, als die Kinder, dadurch legitimiert, weil Väter näher am Göttlichen sind. Und das finde ich jetzt aber total spannend, dann kann man ja sehr schön dahin gucken und sagen.
Wir haben sogar ein Vers, da steht, Gott wurde nicht geboren oder hat auch nicht gebärt. Also vielleicht kann man das auch in Bezug nehmen, so nach dem Motto, es ist kein männlich oder auch kein weiblich, weil es
oh mein Gott, nicht, das finde ich gebärt, cool.
Aber auch nicht.
Weil das Schöpferische und das Gebären und das Erschaffen, das ist im Ersten Testament ganz stark.
Was ist ja eigentlich näher an, also am Weiblichen, macht. Und deswegen ja auch, es gibt ja auch diese ganzen Theorien, dass deswegen das Patriarchat so gewalttätig gegenüber ist, weil halt man das nur sieht bei Leuten mit Uterus, dass sie halt diese schöpferische Kraft haben sozusagen und dass sie deswegen versucht haben, Frauen zu unterdrücken.
Und wisst ihr, was ich spannend finde zum Punkt der Abwesenheit der Väter, dass da, wenn wir Gewalterzählungen an Töchtern haben, sind die Väter da. Aber die Mütter sind abwesend in diesen Geschichten. Dass die kommen
in
dann nicht vor.
In unseren Texten oder generell gesellschaftlich?
Genau, also in unseren, nein, also in unseren Texten.
Mit Dina meinst du vielleicht?
Zum Beispiel.
Ja.
Oder Lot und die Töchter.
Ja.
Da sind die Väter, egal in welcher Rolle, aber in diesen Gewalterzählungen dabei, kommen vor. Aber die Mütter nicht. Und das finde ich interessant, wenn die Texte mehrheitlich von Männern erzählt und aufgeschrieben worden sind. Warum auch immer sie da nicht dabei sind, aber es lässt viel Raum offen für Interpretation.
Ja. Wenn ihr auch Passagen habt, was ihr interessant findet, dann könnt ihr sie uns gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich merke, zu Väter haben wir jetzt doch mehr Assoziationen und Redebedarf, als ich am Anfang gedacht hätte. Aber vielleicht kommen wir doch langsam so zum Schluss.
Ja, nur noch an eine kurze komische Sache.
Eine kurze komische Sache.
Weil mein Papa hört auf jeden Fall auch den Podcast. Aha. Und ich habe letztes Mal ja über meine Mama geredet.
Oh ja, bitte, sprich mal oder grüß mal.
Hallo Olli, hallo Papa. Ich habe dich ja auch ganz doll lieb, auch wenn ich jetzt nichts Nettes über dich heute in dem Podcast gesagt habe.
Weil ich das war mir nicht jetzt noch wichtig. Gefragt habe, das tut mir leid. Ich habe heute auch schon einen Vater-Joke, das ist natürlich eigentlich, zu der Vater-Folge soll das eigentlich auch natürlich dazugehören. Wir haben hier so eine Floskel, man sagt ja Vater-Jokes, oder?
Mutter, ich kenne Mutterwitze, so deine Mutter und sowas,
Also nein, nicht sowas, sondern das Väter so.
Also Dad-Jokes meinst du?
Ah, ja. Sorry, Dad.
Aber du bist die Königin der Dad-Jokes. Du bist die Königin der Dad-Jokes.
Das hatte ich gehört. Genau, und mein Papa, wenn ich ihm nach einem Taschentuch frage, dann sagt er immer, möchtest du Secondhand oder doch lieber nicht? Warum soll ich ein gebrauchtes Taschentuch? Aber ja, so Vater-Jokes gehören irgendwie auch zu Väter, aber. Genau. Möchtest du noch was loswerden, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Ja, wir könnten vielleicht noch eine Runde machen, wofür danken wir oder was haben wir vielleicht von unseren Vätern mitbekommen. Wir haben in der letzten Folge über unsere Mütter gesprochen und blicken auch auf den Vatertag. Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht.
Total, genau.
Und da würde ich auf jeden Fall mitgeben, dass das Dranbleiben und das Interesse an Texten, also sich nochmal intensiver damit zu beschäftigen, so das Nachdenken und über Politik und über Gesellschaft, das habe ich von meinem Vater mitbekommen. Mhm. Er ist da auf jeden Fall in meiner Familie derjenige gewesen, der dann Interesse dran hat, der das verfolgt hat und mit dem ich, das war glaube ich auch der Einzige, überhaupt so darüber sprechen konnte. Also es gab wenig Raum in der Schule oder mit anderen Menschen, die mir so begegnet sind, Erwachsenen in meinem Leben als Jugendliche und als Kind. Und da möchte ich schon sagen, das habe ich da von ihm mitbekommen. Aber auch ein Verantwortungsbewusstsein. Also sehen andere vielleicht anders, aber das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen, hinterher zu sein und so Sachen zu erledigen. Und da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch. Und dafür würde ich auf jeden Fall auch danken.
Soll ich?
Ja.
Genau, ich glaube, ich bin meinem Vater unglaublich dankbar dafür, dass er so mich nie versucht hat, in irgendwelche Geschlechterrollen reinzudrängen und dass ich nie irgendwie so das kleine Mädchen von ihm spielen musste, sondern dass er mir beigebracht hat, irgendwie, wie man Sachen repariert und mich einfach immer überall mitgenommen hat und ich halt machen durfte, so wie ich das wollte. Und auch, was ich meinem, also ich hatte zum Beispiel darüber geredet, dass meine Mutter alleinerziehend war, was ich meinem Vater unglaublich hoch anrechne, ist, dass er halt finanziell immer da war und auch immer eigentlich emotional da, aber halt weiter weg physisch. Deswegen war es manchmal vielleicht, habe ich eine andere Bindung da vielleicht zu meiner Mutter. Aber mein Vater hat einen krassen Aufstieg gemacht aus so einem Arbeitermilieu hin zu halt dann Angestellter in der Firma als so Informatiker und so. Und davon habe ich auf jeden Fall auch sehr profitiert als Kind und immer noch. Und da würde ich auch sagen, dass ich eine bestimmte Arbeitsethik von ihm gelernt habe, die ich aber auch von meiner Mutter gelernt habe. Also das ist nicht so.
Aber unsere Arbeitsethik ist auch wieder ein bisschen problematic.
Das ist Mami und Papi gleich. Thema.
Ja, und ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass Papa mir beigebracht hat, sehr vieles auch mit Humor aufzunehmen.
Daran freuen wir uns auch sehr. Viel. Also sagen wir deinem Papa auch danke.
Und an einem Tisch mit so unterschiedlichen Menschen mich hinsetzen zu können, mit denen ich vielleicht manchmal auch gar nicht d'accord bin und gar nicht dieselbe Sprache spreche, aber trotzdem es schaffe, an einem Tisch zu sitzen. Und aber auch, manchmal ist es zu viel des Guten, glaube ich, gewesen, diese Emanzipation. Ich weiß sogar, wie man die Luft von der Heizung rauslässt. Papa, danke. Aber manchmal denke ich mir, ich muss nicht mal alles wissen, weil wenn ich es weiß, dann mache ich das auch immer. Also nicht immer.
Ah, ich finde das richtig.
Ruf mich jetzt nicht irgendwie Heizungen irgendwie zu reparieren.
Ich liebe das, dass mir das beigebracht wurde.
Ja, aber manchmal kann ich mich dann nicht zurücknehmen und dann mache ich immer einfach alles. Ah. Und dann ist es so wie bei dem Küchenbeispiel, dass ich dann sage, oh, ich kenne mich aus. Ich habe schon mal bei Bosch gearbeitet. Ich weiß, wie die Spülmaschine funktionieren nicht. Warum?
Ich mach das aber auch.
Das ist doch ein bisschen too much und dann manchmal sollte man nicht mal alles wissen. Aber ich bin total dankbar und genau, schön, dass es euch gibt. Danke auch, dass es euch, liebe Zuhörerinnen, ZuschauerInnen, gibt und ihr mit dieser Folge bei uns dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid und wir freuen uns aber auch über eure Kommentare und über eure Mails und schreibt uns an.
Ich möchte sagen.
Bitte schön.
Und zwar, ihr schreibt uns an 331podcast@house-of-one.org.
Oder an 331-podcast auf Insta.
Hervorragend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.